Ich bin noch richtig beeindruckt von eurer Ansage, Nicole und Jürgen. Manchmal sitzen wir vielleicht schon seit Jahrzehnten nebeneinander in unserer Gemeinde und dann steht einer auf, erzählt, wovon sein Herz so überfließt und wo sie irgendwie Gottes Berufung ausleben und wir merken, alter Schwede, dieser eine Mensch oder jetzt diese zwei Menschen, sie als Familie Heimann, haben das Leben ganzer Generationen vielleicht verändert. Und das finde ich so toll, dass wir heute so einen kleinen Einblick haben konnten. Und das tun viele von uns dort, wo sie stehen. Vielleicht krempelt der eine seinen Stadtteil um, der andere sucht sich jeden Obdachlosen, der ihm irgendwie über den Weg läuft, um mit ihm zu sprechen. Und wenn wir von Berufung reden, dann könnte man vielleicht manchmal den Eindruck haben, ja, es geht um meinen Platz in der Gemeinde. Dort, wo ich etwas tun kann für meine Gemeinde, zu der ich mich dazugehörig zähle. Aber es gibt so viel mehr, wozu Gott uns berufen kann, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen. Unsere Zeit, unsere Energie, unsere Finanzen. Ein bisschen höre ich ja von Jürgen im Ältestenkreis, was das alles für sie bedeutet, neben dem zeitlichen Investment. Und da finde ich es richtig stark, dass ihr euch als Familie dazu habt berufen lassen und schon so lange dabei seid. Gottes Segen euch. Wer von euch hat in der letzten Zeit mal eine Bewerbung geschrieben? Ihr müsst nicht eure Hand heben, ihr dürft es aber, es sind einige gewesen. Und wenn man sich dann so einen Ratgeber mal durchliest oder ein paar YouTube-Videos dazu anguckt, dann gibt es eigentlich immer nur diese eine Devise, du musst dich gut verkaufen. Du musst deine Stärken so herausstellen, dass dein zukünftiger Arbeitgeber weiß, was er verpasst, wenn er dich nicht in sein Team holt. Und selbst die großen oder kleinen Lücken in unserem Lebenslauf, die werden so verpackt, dass sie irgendwie auch noch gut verkauft werden können. Und Schwächen scheint irgendwie gar keiner mehr zu haben. In der letzten Woche haben wir uns mit einem Mann auseinandergesetzt, der wirklich große Stärken hat. König David. Und wir haben uns angeschaut, wie er Gott vertraut. Und das ist irgendwie ein unmenschliches Vertrauen, wo er selbst in tiefsten Krisen, selbst in dieser Höhlenerfahrung, wo sein Leben kurz vorm Ende stand, noch an Gott festhält und weiter vertraut. Anders als in den Bewerbungsschreiben sehen wir aber gerade in den Geschichtsbüchern des Alten Testaments, dass nicht nur die schönen Seiten der Helden oder der Hauptcharaktere betont werden, sondern auch genauso ihre Schwächen, ihre Fehler und all das, was nicht gut aussieht. Und das ist mit ein Alleinstellungsmerkmal des Alten Testaments. Wenn wir uns Schriften über Könige aus der Zeit Davids anschauen, dann wird da immer nur ihre Heldentaten dargestellt, wie sie die glorreiche Idee hatten, um die Stadt zu erobern und so weiter. Es wird nur berichtet, was toll ist. Die Bibel ist aber schon in der damaligen Zeit ganz anders und zeigt uns auch die Schwächen. Und wir können von Davids Stärken lernen und ihn uns zum Vorbild nehmen. Aber wir können auch genauso aus dem lernen, was bei ihm nicht so gut geklappt hat. Von seinen Schwächen, von seinen Fehlern, damit wir sie dann hoffentlich vermeiden. Und darum habe ich die Predigt heute damit überschrieben, dass wir aus Davids Fehlern lernen können. Und so können vielleicht seine Fehler zu unseren Helfern werden, so wie Jochen es am Anfang in der Moderation gesagt hat. Und dazu wollen wir uns heute drei Schwachpunkte in Davids Leben oder in seinem Charakter anschauen. Und das erste Lernfeld ist dabei David und seine große Familie. Es wird jetzt kein Plädoyer für eine große oder eine kleine Familie, aber was wir bei David sehen können, ist, dass eine große Familie auch große Verantwortung und große Herausforderungen mit sich bringen. Da David aber, wie alle Könige in seiner Zeit, viele Frauen hatte, gehe ich mal davon aus, dass niemand von uns irgendwie mit der Größe seiner Familie konkurrieren kann, aber wir trotzdem etwas von ihm lernen können. Wir können jetzt an der Stelle natürlich nicht auf die Frage eingehen, warum hatte David eigentlich so viele Frauen? Warum hatte Saul, sein Vorgänger, schon mehrere Frauen? Warum hatte Salomo unendlich viele Frauen? Ich möchte dazu nur einen Gedanken einstreuen. Für mein Gefühl ist es im Alten Testament so, dass Gott damit genauso umgeht wie mit der Scheidung im Alten Testament. Nämlich, dass es eine Notordnung ist, die er duldet, um größeren Schaden auf der anderen Seite zu vermeiden. Aber der eigentliche Wunsch für Gott, das sehen wir bei Adam und Eva und erst recht dann im Neuen Testament, ist die Ehe zwischen einer Frau und einem Mann. David hatte also viele Frauen, war gar nicht ungewöhnlich, vor allem wenn man so wohlhabend war wie er. Und seine erste Frau, Michal, das ist die Tochter König Sauls, die hat er wirklich aus Liebe geheiratet. Bei den meisten anderen Frauen, die er danach noch geheiratet hat, wissen wir es nicht. Vielleicht war es auch Liebe, vielleicht war es ihr schönes Aussehen oder auch politisches Kalkül, vielleicht auch alles drei zusammen. Wir wissen es nicht, aber was wir wissen ist, dass in der damaligen Zeit viele Frauen automatisch auch bedeutet haben, viele Kinder. Und so ist seine Familie ziemlich schnell gewachsen. Und da sehen wir die erste Schwäche von König David. Wenn wir es mal positiv formulieren wollen würden, könnte man sagen, er hat seine Kinder zu sehr geliebt, um sie konsequent zu erziehen. Er hat sie zu sehr geliebt, um sie konsequent zu erziehen. Wenn wir es mal etwas anders oder neutraler ausdrücken wollen, müsste man sagen, David hat bei seinen Kindern 5 Grade sein lassen. Und sie nicht für das, was sie in ihrem Leben verbockt haben, und da werden wir sehen, das sind wirklich gravierende Dinge, dass er sie dafür niemals zur Rechenschaft gezogen hat. Wir sehen in Davids ganzem Leben, dass er eigentlich sehr, sehr großen Wert darauf gelegt hat, dass Gottes Werte gelebt werden. Und dort, wo das nicht passiert ist, hat er auch versucht, das wieder gerade zu biegen. Aber in seiner Familie, dort, wo er die Verantwortung trägt, gerade dort hat er es nicht gemacht. Und wir sehen, dass dafür er, aber auch seine ganze Familie immer wieder einen sehr, sehr hohen Preis zahlen musste. Ich möchte nur ganz kurz umreißen und nur ein Ereignis aufgreifen, das das beispielhaft darstellen soll. David hatte ja viele Kinder, viele Töchter, viele Söhne und sein ältester Sohn, Amnon, so hieß er, war in seine Stiefschwester verliebt. Er war verrückt nach ihr, könnte man wirklich sagen. Und anstelle, wie es damals möglich gewesen wäre, ordnungsgemäß um ihre Hand anzuhalten und sie dann zu heiraten, hat er sie in sein Schlafzimmer gelockt und dort missbraucht. Davids Reaktion darauf sehen wir in 2. Samuel 13, Vers 21. Als König David hörte, was geschehen war, wurde er sehr zornig. Das war's. Als König David das hörte, wurde er sehr zornig. Mehr nicht. Eigentlich wäre es seine Pflicht als Vater und als König einzugreifen und Konsequenzen einzuleiten, die sehr schwerwiegend gewesen wären. Der leibliche Bruder von der Frau, von Tamar, der ist auch sehr, sehr zornig geworden. Er heißt Absalom. Er ist aber nicht dabei stehen geblieben wie David, sondern er hat den Zorn erstmal für sich behalten, ihn in sich hineingefressen und 2 Jahre später hat er seinem Stiefbruder Amnon eine Falle gestellt und ihn dort umbringen lassen. Wir sehen, dass David dadurch, dass er in dieser Missbrauchssituation nicht durchgegriffen hat, nicht das getan hat, was er eigentlich als Vater und König hätte tun müssen, dass ihm dadurch 2-mal sein Vaterherz gebrochen wird. Einmal durch den Missbrauch seiner Tochter und dann 2 Jahre später dadurch, dass eins seiner Kinder umgebracht wird von einem anderen seiner Kinder. Und eigentlich müsste man sogar sagen, dass ihm dadurch 3-mal das Vaterherz gebrochen wurde, weil dadurch, dass David nicht durchgegriffen hat, kann man sich sehr gut vorstellen, dass Absaloms Vertrauen und sein Verhältnis zu seinem Vater wahrscheinlich auch für immer kaputt gegangen ist. Und darum fiel es ihm gar nicht schwer, einige Jahre später eine Revolte gegen David anzuzetteln, in den Krieg gegen ihn zu ziehen, was leider dann dazu geführt hat, dass Absalom in der Schlacht wiederum getötet wurde. Also das dritte Mal, wo David durch einmal, ja, wie soll man das sagen, nicht eingreifen quasi das Herz gebrochen wurde. Man könnte es also zusammenfassen, wegen Davids falschem Umgang mit den Fehlern seiner Kinder muss die ganze Familie leiden. Und das ist etwas, wo wir, wenn wir Teil einer Familie sind, sei es als Kinder, sei es als Eltern, als Großeltern, ganz genau zuhören sollten. Wegen Davids falschem Umgang mit den Fehlern seiner Kinder muss die ganze Familie leiden. Die Frage ist jetzt natürlich, was können wir konkret aus dieser Situation lernen? Wir sind ja keine Könige oder Richter, die auch rechtliche Konsequenzen für das Verhalten unserer Kinder oder von irgendwem anders einleiten könnten. Aber ich denke, das Problem ist gar nicht in erster Linie das, dass König David die rechtlichen Konsequenzen nicht durchgesetzt hat, sondern vielmehr, dass er anscheinend nie irgendwie korrigierend in das Leben seiner Kinder eingegriffen hat. Wir sehen es nicht. Und dieses Erziehungsmodell, das erlebe ich heute auch immer wieder an verschiedenen Stellen. An einer Stelle, die uns sehr häufig begegnet, ist auf unserem Lieblingsspielplatz bei uns auf dem Emmertsgrund. Und wenn wir da sind, fast täglich, viel zu oft, wenn wir da sind, dann begegnen wir dort oft einem Vater mit seiner kleinen Tochter. Die Tochter ist noch etwas jünger als unsere drei Kinder. Und diese Tochter, die verhält sich so, als ob sie tatsächlich noch eine Königin wäre. Sie kommt auf den Spielplatz und denkt, alles hier gehört mir. Sie nimmt sich das Spielzeug von anderen Kindern, das sie gerade haben möchte, und verhält sich so, als ob das alles zu ihr gehört. Das bedeutet jetzt für unsere Kinder, wenn sie die sehen, automatisch jeder packt sein Spielzeug, hält es fest, damit es nicht weggenommen werden kann. Freunde wird diese junge Dame so nicht so schnell finden, zumindest nicht auf unserem Spielplatz. Das Spannende dabei ist, wir können darüber lachen, aber eigentlich braucht genau dieses kleine Kind einen Rahmen, Grenzen, um zu lernen, was es bedeutet, älter zu werden, reifer zu werden und fit zu sein, um in der Gesellschaft selbstständig zu leben. Ein gewisses Maß an Impulskontrolle gehört dazu. Wenn dieser Vater aber niemals sagt, stopp, das reicht, das darfst du nicht, dann wird sie nicht lernen, dass es irgendwie Konsequenzen dafür gibt, dass sie sich nicht im Zaun hält. Und damit leistet der Vater ihr eigentlich einen Bärendienst. Und das haben wir genauso bei David gesehen. Wir wissen nicht genau, warum er bei seinen Kindern nicht eingegriffen hat, aber wir können davon ausgehen, dass es seine Liebe war, die ihn irgendwie dann unfähig gemacht hat, seine Kinder angemessen zu erziehen. Aber wir sehen auch in ihrem Leben, dass es ihnen gerade nicht geholfen hat, sondern dass es sehr, sehr großes Leid über die Kinder und über die ganze Familie gebracht hat. Dadurch verbauen wir auch heute unseren Kindern ein Stück weit die Zukunft. Das sehen wir noch nicht, wenn das so kleine Prinzessinnen oder kleine Prinzen sind. Aber wenn wir es etwas weiter denken und weiter spielen, dann können wir schnell sehen, wie dadurch auch Probleme im Leben der unserer Kinder zum Tragen kommen können und wie wir ihnen ja eigentlich wichtige Lernprozesse als Eltern vorenthalten. Und ich kann mir vorstellen, dass genau das ein Grund dafür ist, dass König Salomo, also der Sohn, ein weiterer Sohn von König David, später in seinen Weisheitssprüchen so oft darüber schreibt, dass Eltern ihre Kinder die Fehler spüren lassen sollen. Ich umschreibe es mal so. Und weil Salomo in seinem eigenen Leben, in seiner Familie gesehen hat, was passiert, wenn man das nicht tut, schreibt er mehrmals darüber, dass Eltern ihre Kinder erziehen sollen. Und ich muss natürlich dazu sagen, dass man auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen kann. Manche Eltern sprechen zu viele oder auch vielleicht zu harte Konsequenzen aus. Das gibt es natürlich auch. Aber in Davids Leben und im Leben vieler Eltern heutzutage sehen wir, dass genau das Gegenteil eigentlich der Fall ist. Das war das erste Lernfeld, seine große Familie. Kommen wir zu einem zweiten Bereich, zu einem zweiten schwachen Moment in Davids Leben. Während sein ganzes Kriegsheer, also alle Soldaten, zum Krieg ausgezogen sind, ist David nicht wie so oft mitgegangen, sondern zu Hause in Jerusalem in seinem Palast geblieben. Und von seinem höher gelegenen Palast auf dem Berg hat er einen guten Ausblick auf die Stadt und sieht da eines Abends oder eines Nachmittags eine Frau im Nachbarhof baden. In 2. Samuel 11, Vers 2 steht, dass diese Frau nicht nur einfach schön war, sondern dass sie sehr schön, ein sehr schönes Aussehen hatte. Und da nimmt das ganze Unheil seinen Lauf. David erkundigt sich zunächst danach, wer diese Frau ist, die da bei ihm in der Nachbarschaft wohnt, und erfährt dann, dass sie Bathseba heißt und verheiratet ist mit einem Soldaten, einem Offizier aus seiner Armee. Es kommt, wie es kommen muss. David holt Bathseba in seinen Palast, in sein Schlafzimmer, schläft mit ihr und sie wird schwanger. Weil ihr Mann eben Soldat ist, ist er natürlich für eine längere Zeit weg, was klar zeigt, dass er niemals der Vater von diesem Kind hätte sein können. Und nachdem David auf mehreren Möglichkeiten versucht, das zu vertuschen, klappt jeder Versuch nicht und er ordnet schließlich an, dass ihr Mann bei dem nächsten Angriff auf eine Burg in vorderster Front kämpfen soll und es kommt, wie es kommen soll. Der Mann stirbt natürlich und König David heiratet wenig später Bathseba. Wir sehen also, dass David nach seinem Mittagsschlaf in seinem Palast, während das Heer ganz weit weg ist, aufwacht und einfach mal so seinen Blick über die Gegend streifen lässt. Die nackte Frau sieht, was natürlich die Wirkung auf ihn vermutlich verstärkt hat. Und obwohl er danach Warnsignale bekommen hat, nimmt er sich einfach das, was er will. Und das ist ein zweites Lernfeld bei David, dass was er will, er sich das auch nimmt. Und ich glaube, manchmal geht es uns auch so wie ihm. Nicht unbedingt, dass wir von unserem Palast eine nackte Frau beim Baden erwischen, aber dass das, was wir sehen, das, was uns über den Weg läuft, auch sofort haben wollen. Manchmal sind wir wie diese kleine Prinzessin auf unserem Spielplatz. Das, was wir sehen, nehmen wir uns. Nicht so subtil wie sie auf dem Spielplatz oder David vielleicht in seinem Palast, aber auf andere Weise. Das, was wir wollen, nehmen wir uns auch manchmal. Und das sieht bei jedem natürlich anders aus. Für den einen ist es vielleicht tatsächlich eine hübsche Frau, die in einer Zeitschrift, in der Werbung oder am Bildschirm einfach plötzlich vor uns steht. Vielleicht ist es auch irgendein Produkt, ein Kleidungsstück oder ein anderer Gegenstand, den wir sehen und unbedingt sofort haben wollen und ihn uns kaufen. Vielleicht ist es aber auch etwas, was wir bei anderen sehen. Ihr Aussehen, ihr Status, ihr Wohlhaben. Wir können uns das natürlich nicht physisch nehmen, aber in unseren Gedanken hier oben, da geht ganz schön viel. Was können wir also in dieser Situation von David lernen? Neben dem Offensichtlichen, keine Ehen zu zerstören, ist es natürlich, dass wir auch lernen können, uns nicht in ähnlich schwache Momente hinein zu navigieren, wie David es getan hat. Schauen wir uns dazu ganz kurz den ersten Vers dieses Berichtes an. Wir sehen in 2. Samuel 11, Vers 1, im nächsten Frühjahr, zu der Zeit, in der die Könige in den Krieg ziehen, schickte David Joab mit seinen Männern und dem ganzen Heer Israels in den Kampf gegen die Ammoniter. Sie verwüsteten das Land und belagerten die Stadt Rabba. David blieb jedoch in Jerusalem zurück. Der Text, ohne es beim Namen zu nennen, weist mehrmals indirekt darauf hin, dass hier etwas schief läuft. Zum einen steht da, in der Zeit, in der die Könige in den Krieg ziehen. Der Autor hätte auch schreiben können, wo das Heer auszieht. Aber er erwähnt explizit, wo die Könige in den Krieg ziehen. Dann erwähnt er noch ganz ausführlich, schickte David Joab mit seinen Männern und dem ganzen Heer Israels in den Kampf. Also wirklich alle Wehrfähigen, jeder, der ein Schwert zücken konnte, ist weg. Außer David. Jedoch, er hebt es auch ab, jedoch David blieb zurück. Und wenn wir den zweiten Vers davon lesen, sehen wir ganz Ähnliches. An einem Spätnachmittag, als David zu Hause geblieben ist, erhob sich David von der Mittagspause und ging auf dem Dach des Palastes umher. Da fiel sein Blick vom Dach aus auf eine außergewöhnlich schöne Frau, die gerade ein Bad nahm. Also wir sehen es hier auch. Es ist erstmal die Mittagsruhe. Die Soldaten haben gerade keine Mittagsruhe. Sie kämpfen in der Schlacht. David wacht auf von seiner Mittagsruhe und spaziert so über seinen Palast. Und dabei entdeckt er das, was ihm zum Verhängnis wird. David hätte als König, selbst in dieser Situation, wo er zu Hause geblieben ist, sicher ganz, ganz viele Verpflichtungen und Aufgaben, die er hätte erledigen können. Und das andere ist, dass zu dieser Tageszeit, am späten Nachmittag, am Abend, die Israeliten auch oft zu beten pflegten. Und wir sehen, dass das bei David gerade nicht passiert ist. Und ich bin über ein Zitat gestolpert vom Spurgeon, der bekannte englische Prediger, der diese zwei Momente aus der letzten Predigt, nämlich diese Höhlenerfahrung, wo David um sein Leben gefürchtet hat, und diesen Moment der Versuchung bei Bathseba davor miteinander verbindet und schreibt, hätte David in seinem Palast so viel gebetet wie in den Höhlen, so wäre er gewiss vor diesem schweren Fall bewahrt geblieben, der über seine späteren Lebensjahre so viel Jammer brachte. Also hätte David in dieser Situation das getan, was er in anderen Notsituationen tut, nämlich zu beten, sich zu Gott zu wenden, wäre das alles nicht so. Aber weil er die Mittagsruhe genossen hat, weil er einfach in den Tag hineinlebt, würden wir heute so sagen, sehen wir, dass er geschwächt ist und dann dieser Gefahr, dieser Versuchung einfach erliegt. David geht also nicht seiner Berufung nach. Er folgt nicht dem Auftrag, den er als König hat. Und da passiert all das. Und ich glaube, dass uns Ähnliches passieren kann. Wir sind Nachfolger Jesu. Wir sind seine Kinder. Wir gehören zu Gottes Familie. Wir sind Männer und Frauen. Wir sind Väter und Mütter. Und wir haben bestimmte Verpflichtungen. Wir haben eine Berufung, die mit all diesen Rollen einhergeht. Und wenn wir das für eine gewisse Zeit zur Seite schieben und in den Tag hineinleben, so wie wir es bei David hier sehen, dann setzen wir uns auch dieser Gefahr aus. Das heißt nicht, dass wir nie irgendwie entspannte und lockere Freizeit erleben dürfen, dass wir keine Urlaube machen dürfen. Aber uns muss bewusst sein, dass genau in diesen Situationen, wo wir uns in unserer Wohlfühlzone befinden, unsere Willenskraft nicht die stärkste ist. Und das sehen wir bei David. Und lasst uns daraus seinem Fehler lernen und nicht irgendwann den gleichen machen. Und die letzte Lernsituation aus Davids Leben, die finden wir ziemlich am Ende seiner Regentschaft. Es ist der dritte Fehler, den wir uns anschauen wollen. Und ich würde mal sagen, es ist fast der unbekannteste. Wir sehen nämlich, dass David am Ende seinem Heerführer Joab und den leitenden Offizieren befiehlt, zieht doch mal durch mein ganzes Land und zählt alle wehrfähigen Soldaten. Und Joab und die Offiziere treten vor David und sagen, tu das bitte nicht. Sie warnen ihn. Aber David, was er will, nimmt er sich und so beharrt er darauf, und Joab und die Offiziere ziehen los, um die wehrfähigen Männer zu zählen. Durch den Text geht leider nicht hervor, was das Problem dabei ist, warum Joab ihn davor gewarnt hat. Aber wir wissen, dass David selber später erkannt hat, dass es ein Fehler war. Denn in 2. Samuel 24, Vers 10 steht, aber nun schlug David das Gewissen, weil er die Männer Israels gezählt hatte. Er betete, Herr, ich habe ein großes Unrecht begangen, Vergib mir doch meine Schuld. Ich habe sehr unbesonnen gehandelt. Obwohl wir nicht wissen, was das Problem dabei war, sehen wir, dass er wirklich einen großen Fehler getan hat. Es war Joab vorher bewusst, bevor die Volkszählung losgegangen ist. Und David hat es leider erst nach der Volkszählung, als alles schon fertig war, verstanden und erkannt. Und Gott zieht David daraufhin zur Rechenschaft und sagt ihm, hey, du hast hier drei mögliche Konsequenzen, such dir eine davon aus. Und ich werde es jetzt nicht weiter erzählen, wer das nachlesen möchte, kann es gerne in 2. Samuel 24 tun. Es ist ganz spannend, was dann weiter passiert. Da wir nichts darüber erfahren, weshalb diese Volkszählung oder diese Heerzählung ein Problem war, können wir daraus jetzt erstmal keine Rückschlüsse für uns ziehen. Sehr wohl können wir das aber aus Davids Reaktion machen, nachdem er gemerkt hat, dass da etwas schiefgelaufen ist, dass er einen gravierenden Fehler begangen hat. Er versucht, seinen Fehler nicht kleinzureden. Er versucht, die Schuld dafür nicht jemand anderem in die Schuhe zu schieben, sondern er nimmt die ganze Schuld auf sich und geht damit betend zu Gott, weil er weiß, das ist der einzige Ort, das ist die einzige Person, die mir jetzt noch helfen kann. Gleiches können wir auch sehen, leider wiederum viel zu spät, beim Ehebruch mit Bathseba und nach dem Mord an ihrem Mann. Er geht zu Gott und fleht ihn an um Vergebung für das, was er verbrochen hat. Und das ist ein riesiger Unterschied bei David im Vergleich zu seinem Vorgänger Saul und seinem Nachfolger Salomo. Wir sehen bei allen drei Königen, dass sie vieles gemeinsam hatten. Sie regierten alle ungefähr 40 Jahre. Sie waren die ersten drei Könige Israels und alle drei haben richtig gut angefangen. Sie waren Gott treu, haben auf ihn gehört, haben ihm vertraut und sind mutig mit ihm an ihrer Seite ihren Weg als Könige gegangen. Aber irgendwann haben alle drei einen schwachen Moment erlebt und gravierende Fehler in ihrem Leben begangen. Aber nur bei David sehen wir, dass er wirklich jedes Mal die Kurve gekriegt hat und wieder zurück zu Gott gekommen ist und ihn immer wieder neu um Vergebung dieser Schuld gebeten hat. Bei Saul und bei Salomo fand das in dieser Weise nicht statt, obwohl sie gut angefangen haben wie David. Und ich glaube, darum kann die Bibel sagen, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes ist, weil er jedes Mal, nach jedem Mal, wo er einen Fehler begangen hat, zurückgekommen ist zu Gott und ihn um Vergebung gebeten hat. Egal welchen Fehler wir heute machen, das können wir auf jeden Fall daraus lernen und mitnehmen. Egal welchen Fehler wir heute machen, egal wie viele es sind, wie gravierend sie auf uns liegen, wir können von David lernen, dass jedes Mal, wenn wir damit zu Gott kommen und ihn um Vergebung bitten, er uns diese Vergebung wirklich zukommen lässt und uns vollkommen befreit von dieser Schuld. Das Einzige, was uns davon abhalten könnte, ist nicht Gott, sondern unser eigener Stolz. Das, was uns davon abhalten könnte, zu Gott zu kommen. Wenn wir unsere Fehler aber im Gebet vor Gott ausbreiten, dann hört er zu und spricht uns die Vergebung zu. Und das sehen wir schon bei David im Alten Testament. Wie viel mehr gilt das heute im Neuen Testament, wo wir wissen, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Das beste Opfer, das gebracht werden konnte für unsere Schuld. Und wir dürfen heute auf Jesus schauen und sicher sein, dass uns all das vergeben wird, womit wir zu Gott kommen. Und wir sehen, dass David genau das immer wieder neu krisenfest gemacht hat. Und genauso kann es uns krisenfest machen. Das bedeutet natürlich leider nicht, dass die Konsequenzen der Fehler dann auch immer ausgelöscht sind. Nein, ganz im Gegenteil. Wir sehen es bei David. Die Konsequenzen seiner Fehler haben ihn sein ganzes Leben lang hindurch begleitet und ihm und seiner Familie das Leben schwer gemacht. Aber er hat jedes Mal zu Gott zurückgefunden. Und das ist etwas, was wir von ihm lernen können. Er hatte Schwächen. Manche Schwächen hat er im Laufe seines Lebens irgendwie in den Griff bekommen. Andere haben ihn sein Leben lang begleitet. aber er ist jedes Mal wieder zurück zu Gott gekommen. Und es geht auch in unserem Leben darum, dass wir bis zum Schluss an Gott festhalten. Paulus beschreibt das so oft mit dem Begriff der Hoffnung und der Krone, die uns aufgesetzt wird, wenn wir bis zum Schluss durchhalten werden. Und wir sehen bei David in Psalm 23, wir sehen es beim Gleichnis vom verlorenen Sohn und dem guten Vater, jedes Mal, wenn wir uns zu Gott wenden, steht er mit offenen Armen da und empfängt uns und will uns in unserem Leben helfen. Das können wir von David lernen und das können wir auch aus dem nächsten Lied lernen. Unser guter, guter Vater.